Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Na warte, sagte Schwarte. Wir erinnern an den Kinder- und Jugendbuchautor Helmut Heine, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Wir erinnern an den Krieg in Bosnien und Herzegowina, der vor 30 Jahren beendet wurde. Ich spreche darüber mit der Schauspielerin Vanessa Berbo. Sie hat über die schrecklichen Ereignisse damals einen Roman geschrieben und dann zu einem brutalen Machtmenschen, zu Richard III. Shakespeares Königsdrama hatte am Abend an der Burg in Wien Premiere. 2001 hat die Süddeutsche Zeitung den Kinderbuchautor und Illustrator Helme Heine gefragt, was ihn denn glücklich mache. Der gebürtige Berliner lebte da schon lange in Neuseeland und antwortete: Fortuna, die Göttin des Glücks, wird gern auf einer Kugel balancierend dargestellt. Das Glück scheint auf wackeligen Füßen zu stehen. Mich selbst hat Fortuna auf die andere Seite der Erdkugel begleitet, in ein Nest, könnte man sagen, wo die gesamte undurchschaubare Weltpolitik schön übersichtlich auf einer einzigen Zeitungsseite vermittelt wird. Und er fuhr fort: In meinem Ort gibt es einen Bäcker, der mitten in der Woche seine Bäckerei dicht macht, weil er glaubt, es sei Zeit, mal wieder einen Fisch zu angeln. Helme Heine, der Kinder- und Jugendbuchautor, diese wunderbare Fantasie und Sprache. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren in seiner Wahlheimat Neuseeland gestorben. Ich werde gleich mit seiner deutschen Verlegerin Petra Albers über den Autor sprechen, doch zuvor ein Nachruf von Tobias Stosiek.
Freundschaft schätze er eigentlich noch mehr als Liebe, hat Helme Heine mal in einem Interview bekannt.
Amos Pfeil kann mich treffen, ohne dass ich etwas dazu tue. Aber einen Freund bekomme ich nicht geschenkt, sondern einen Freund, den muss ich gewinnen, für den muss ich etwas tun.
Vertrauen, Verlässlichkeit und geteilte Zeit. Ohne sei Freundschaft nicht denkbar, so Heine. Sie machte ihn jedoch nicht nur glücklich, die Freundschaft, sie machte ihn auch berühmt. Sein Kinderbuch Freunde erschien Anfang der 80er, in dem eine Maus, ein Hahn und ein Schwein zusammen alle Höhen und Tiefen des Lebens bestehen, bescherte ihm Weltruhm und ist längst sowas wie ein moderner Klassiker. Über 25 Millionen Bücher hat Heine verkauft, übersetzt wurden sie in mehr als 30 Sprachen. Neben Werken für Kinder finden sich darunter auch Romane für Erwachsene, Hör- und Drehbücher, Filme, Theaterstücke und außerdem Skulpturen und Bilder. Studiert hatte der gebürtige Berliner ursprünglich Betriebswirtschaftslehre, ehe er sich Mitte der 60er dazu entschied, auszuwandern.
Ich wollte dann nach meinem Studium noch einmal raus. Da war damals die einfachste Auswanderung, war Südafrika. In ganz kurzer Zeit hatte man die Auswanderungspapiere auf dem Tisch und dann landete man in Durban und die südafrikanische Regierung besorgte einem ein Hotel und da konnte man so lange bleiben, bis man eine Arbeit fand.
Bierwerbung ist das Erste, was Heine in Südafrika tut. Erst später arbeitete er als Regisseur und Schauspieler. Die Erfahrung des Auslands habe seine Haltung zur Welt nachhaltig geprägt.
Ich muss sagen, ohne Afrika säße ich ja nicht hier. Afrika hat mich geformt. Afrika hat mir bewusst gemacht, dass man auch glücklich werden kann, ohne Reichtümer zu besitzen.
Noch wichtiger aber sei gewesen, dass er sich dort habe selbst finden können, so Heine. In Deutschland bräuchte man für alles eine Ausbildung oder ein Zertifikat. Dort habe er gelernt, dass man auch einfach mal machen könne. Genau so sei sein erstes Kinderbuch entstanden. Der Erfolg gab ihm recht. In den 80ern reichte sein Ruhm bereits bis in die USA. Anders wäre es wahrscheinlich auch nie zur Zusammenarbeit mit Peter Maffay gekommen. Heine hat die Geschichte mal in einem Interview erzählt. 1983 wollte Maffay sein Tabaluga-Musical auf den amerikanischen Markt bringen und wandte sich deshalb an die Schauspielerin Whoopi Goldberg. Der gefielen allerdings die Illustrationen nicht, die Maffay ihr vorlegte. Stattdessen zog sie Freunde aus dem Bücherregal. Und so wurde es am Ende Heine, der dem grünen Drachen seine Gestalt gab. Für Maffay ein Glücksfall.
Das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick, als ich das erste Mal den kleinen Drachen gesehen habe. Zusammen mit meinen Musikerfreunden waren wir alle hellauf begeistert und wussten, dass wir damit richtig liegen.
Die Sommermonate verbrachte Heine bis zuletzt regelmäßig in Oberbayern, den Rest des Jahres in Neuseeland. Seit über 30 Jahren lebte er dort mit seiner Frau in einem Haus am Meer. Sein Paradies nannte er diesen Ort.
Tobias Stosiek zum Tod von Helme Heine. Am Telefon ist jetzt Heines deutsche Verlegerin Petra Albers, Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch in der Belz Verlagsgruppe. Frau Albers, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Erinnern Sie sich noch, wann Sie Helme Heine zum ersten Mal begegnet sind?
Ich glaube, es war ungefähr um 2007. Ich war gerade wieder hatte gerade wieder angefangen zu arbeiten. Und die ersten Male traf ich ihn immer in einem Hotel, beziehungsweise im Restaurant in München. Da hatte immer im Sommer, weil er da ja dann in Bayern lebte. Und das wurde, war immer sehr schön. Ich war wirklich beeindruckt von dem, was er erzählte. Und wir fingen an, uns sozusagen kennenzulernen. Und ich bin dann später in den Jahren immer rausgefahren, also 3-4 Mal bin ich mal rausgefahren, in dieses wunderbare Haus, das am See gelegen war. Sehr einfach, sehr schlicht, beeindruckend schön. Und da sind wir dann auch in der Arbeit uns näher gekommen, weil es einfach was anderes ist, ob man im Restaurant sitzt und miteinander spricht oder dort eben arbeiten kann, wo er eben auch lebte.
Können Sie ein bisschen beschreiben, was es bedeutet, wenn man sich bei der Arbeit näher kommt? Sitzen Sie da über Texten oder über Ideen oder über Illustrationen?
Also dieses Näherkommen ist, glaube ich, ja sowohl, aber auch erstmal, dass man über Ideen spricht oder auch darüber spricht, was man für Einstellungen hat, was man für Haltungen hat zum Leben, zu einer bestimmten Thematik. Und das war ja besonders schön mit Helmer Halme, weil er, wie das eben auch so wunderbar zusammengeführt worden ist, er hatte so einen reichen Schatz in sich. Er hat so viel erlebt auf dieser Weltkugel, wo er gelebt hat, wie er gelebt hat, wie er sich damit auseinandergesetzt hat. Und er ist eben doch auch wirklich viel, viel mehr als ein, also er ist ein Kinderbuchautor und ein Mensch, der philosophisch die Welt versucht hat, zu begreifen und uns auch zu erzählen davon.
Haben Sie denn auch diese große Gelassenheit, die man, glaube ich, ja auch jetzt hier herausgehört hat, haben Sie die auch erlebt bei ihm?
Ja, ich fand gerade diese Mischung, er hat so eine Freiheit ausgestrahlt und auch eine Wärme. Und dann wiederum konnte er sehr beharrlich sein in dem, was er, wie er was wollte. Aber er war nie da drin unangenehm oder eindringlich, sondern man konnte miteinander reden.
Können Sie vielleicht ein Beispiel dafür nennen, für diese Beharrlichkeit? Ging es da um Details, ja, in der Grafik zum Beispiel? Oder?
Es ging vor allem um den Gesamteindruck einer Geschichte, die eben nicht nur ein Text ist oder eine Illustration, sondern eben auch das ganze Buch betrifft. Das Papier, das Format, ob man es hochdreht oder um die Ecke sich anschaut. Das war für ihn alles wichtig. Er war eben ein Künstler, der immer in Formaten und immer in Konzeptionen gedacht und gelebt hat. Und er war immer neugierig auf was Neues.
Immer neugierig auf was Neues, das heißt auch immer produktiv. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, er hat mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher geschrieben.
Und daneben hat er, glaube ich, jedes Jahr noch einen Freundekalender gemacht und noch diverse andere Dinge. Er hat vor allem auch Erwachsenenbücher geschrieben und vor allem auch diese Kunst. Ja, ich hatte mal das ganz große Glück, dass ich zusammen mit seiner Frau, also sie hat den Text geschrieben und ein Werk gemacht habe über ihn, ein Porträt. Und haben wir ihn ganz, oder seine Frau hat ihn ganz erfasst, was er alles gemacht hat, warum er welche Kunst gemacht hat, warum er welche Skulpturen gemacht hat und wie sich, wie das alles kompensatorisch auch zusammenpasst. Von Tabaluga über eine Gestaltung in einem, ich glaube, im Hannover Zoo bis hin zu seinen großen Skulpturen, die er im Skulpturengarten in Neuseeland hat. Muss man alles zusammenfassen.
Ja, nee, das muss man ja auch noch sagen. Er hat auch Skulpturen gemacht, hat also auch richtig gearbeitet als bildende Künstler.
Und was ich auch so faszinierend fand, er hat ja auch lange Kabarett gemacht und stand auch auf der Bühne Zeit gestanden. Und ich finde, manchmal merkt man das auch seinen Büchern an. Manche erzählen Geschichten und manche erzählen Episoden innerhalb von Geschichten. Er ist so frei in dem, was er tut.
Gibt es ein, zwei Bücher, die besonders wichtig waren für den Verlag?
Also alles um die Freunde herum ist und wird auch immer wichtig bleiben. Das ist ganz klar, das ist eine großartige Welt, die er da geschaffen hat um diesen Bauernhof. Und er hat das ja mal selber so schön beschrieben. Es gibt viele Bauernhöfe in der Welt, aber keiner ist so wie Mullewapp. Weil Mullewapp eben niemandem gehört, sondern in unser aller Herzen ist. Und ich glaube, das zeigt auch so, was er eigentlich zum Ausdruck gebracht hat. Welches Buch ich nochmal sehr schön finde, das wurde auch eben erwähnt, das ist das Elefanteneimer 1. Das zeigt auch sehr, wie philosophisch er an und wie spielerisch er an Dinge herangeht. Es geht eigentlich um Leben und Tod. Es ist die Geschichte eines Elefanten, der jedes Jahr, dass er älter wird, immer ein Kloß mehr legt. Und das macht er bis zum 50. Und dann denkt er, als er ein Jahr später, dass er 51 Klöße legt und dann legt er nur 49. Und das ist eben, auf diese Idee muss man kommen, bis er sozusagen keinen mehr legt. Großartiges Buch.
Ich glaube, das war eins seiner ersten Kinderbücher, 1976, genau. Mitte der 70er Jahre.
Ja. Es ist schwarz-weiß, es ist ein wunderbares Buch, mit dem können Sie heute keine großen Umsätze mehr machen, aber es sagt so vieles über Helmer Heine aus.
Zum Tod des Kinder- und Jugendbuchautors Helme Heine war das seine deutsche Verlegerin Petra Albers, Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch in der Belz Verlagsgruppe. Frau Albers, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Gerne.
3,5 Jahre lang hat der Krieg zwischen Serben, Bosniaken und Kroaten in Bosnien und Herzegowina gedauert. Es war ein Gemetzel, bei dem rund 100.000 Menschen ums Leben kamen. Millionen Menschen wurden vertrieben, besonders in Erinnerung die Belagerung von Sarajevo und der Völkermord von Srebrenica. Heute, vor 30 Jahren, ist dieser Krieg zu Ende gegangen. Und darüber möchte ich nun sprechen mit der Schauspielerin und Autorin Vernessa Berbo. Sie hat ein Buch geschrieben, das sie am kommenden Montag in Berlin im Berliner Ensemble vorstellen wird. Der Titel: Der Sohn und das Schneeflöckchen. Und sie ist am Telefon. Frau Berbo, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben damals in Sarajevo gelebt, mitten im Schauspielstudium damals. Sie waren 24 Jahre alt. Erinnern Sie sich denn daran, wie der Krieg über Ihr Leben hereingebrochen ist?
Davon kann eigentlich im Grunde genommen keine Rede sein. Der Krieg bricht nie über einen einfach so rüber, sondern es passiert in Schuben. Man braucht einige Zeit lang zu begreifen, dass einem eigentlich ein Krieg passiert. Das, was wir als Krieg hier normalerweise sehen, ist, wenn die Granaten fallen, wenn geschossen wird, getötet wird. Aber der Krieg hat natürlich viele Gesichter und der war ja schon früher da. Also wir hatten ja schon in Bosnien also sehen können dürfen, was auch in Kroatien passiert ist und in Slowenien und so weiter, aber man hatte dann sozusagen eine Hoffnung bis zum Letzten, auch während die Granaten gefallen sind, hatten wir Hoffnung, ich auch persönlich auch, dass der Krieg doch nicht weitergeht, dass es dann bald aufhören wird, dass Europa das nie zulassen wird.
So wie Sie es schildern, Krieg oder ein Krieg bricht nicht über einen herein, aber er hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen. Wie haben Sie das denn körperlich durchgestanden, diese Belagerung, diesen Kriegszustand?
Also wir sprechen über einen sehr langen Zeitraum, in dem ich dort war, wo man keinen Strom gehabt hat, monatelang. Kein Wasser, kein fließendes Wasser, kein Essen. Das heißt, das gesamte System war gebrochen. Wir waren einfach wie so Fische auf dem Trockenen liegen geblieben. Und es geht erstmal darum zu begreifen, dass einem erstmal sowas passiert. Und dann versucht man natürlich zurechtzukommen. Man hat auf alle erdenkliche Art und Weisen versucht, sich selbst und den anderen zu helfen. Und ja, es geht um Aushungern. Es ging darum, dass man das bewusst alles gemacht hat, um die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung zu zwingen, rauszukommen. Und dann sozusagen die vorderste Erstlinie war überall sozusagen. Man hätte überall erschossen werden können. Also, aber meisten Menschen sind in Sarajevo umgekommen, während sie auf Wasser gewartet haben oder irgendwie auf Brot und so weiter und so weiter. Aber so habe ich das erlebt.
Sie sprechen, Frau Berbo, vom Hunger, auch in Ihrem Buch, vom Hunger als Schmelzen des Körpers. Also da geht richtig, das geht so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, geht an die Substanz.
Also das Schreiben über Hungern, also hat mich die meiste Kraft gekostet. Aber ich habe mich einfach gezwungen, mich daran zu erinnern, an die Menschen, an mich selbst. Also in dieser Situation, die Menschen auszuhungern in einem Krieg, ist das schlimmste Kriegsverbrechen für mich. Weil ich habe damals erlebt, dass sehr viele meiner Mitmenschen sich den Tod also gewünscht haben, weil dieses Sterben in, sozusagen in Raten ist das Schmerzhafteste, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und nicht nur, dass man selbst so peu à peu verschwindet, sondern man muss zusehen, wie die Menschen, die man liebt, die also Freunde, Nachbarn, genauso das Gleiche erleben. Es war so eine Art Massenhungern. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das Allerschlimmste, was uns damals in Sarajevo passiert ist.
Jetzt wollen wir doch ganz konkret mal über Ihren Roman sprechen, Frau Berbo. In diesem Buch rücken Sie zwei Schwestern, nämlich Diana und Dada, in den Mittelpunkt. Frauen, die keine Zivilisten sind, die nicht zivil gefährdet sind. Ihre Figuren sind Kämpferinnen. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Eine ist Kämpferin, Diana, die Ältere. Sie wird für ihren Vater immer Sohn genannt. Sozusagen, das ist so eine, die irgendwie meistens sehr gut zurechtkommt in Konfliktsituationen, auch vor dem Krieg. Und durch die also plötzliche Krankheit von ihrem Vater ist sie dann gezwungen, diese Männerrolle in der Familie zu übernehmen, um die Familie sozusagen zu versorgen und durchzubekommen. Und dann in einem bestimmten Moment, wo ihr also ziemlich kranker Vater sich meldet, also zum Front zu gehen, weil sie haben ja auch keine andere Wahl, geht sie erstmal, um für ihn da zu sein, um ihn zu beschützen. Und dann würde sie zur Soldatin. Die andere ist ganz anders unterwegs. Das ist so eine, die mit dem Ganzen gar nicht zurechtkommt. Mhm. Hunger mit 16 Jahren, also voller Leben, will das Leben auskosten und dann passiert sowas. Da passiert der ganze Konflikt. In der Geschichte geht es einfach darum, Beispiel dieser zwei Frauen sehen kann, was alles im Krieg möglich ist, um den anderen irgendwie durchzubekommen.
Ah ja, also die eine, die Diana, die ältere Schwester, das ist die Kämpferin und die jüngere Dada, das ist dann das Schneeflöckchen, die weichere, die zarte.
Sie ist ja nur auf den ersten Blick also zart und gebrechlich, aber die hat auch ihre eigenen Stärken. Nur diese Stärken sind im Krieg nichts mehr wert.
Gab es denn viele Kämpferinnen, also viele Frauen, die in den Kampf gezogen sind, die gekämpft haben?
Ja, also in Bosnien gab es, also offiziellen Zahlen nach, ungefähr 6.000 Frauen, die Soldatinnen waren, wirklich an der vordersten Frontlinie. Sehr viele von diesen Frauen haben auch Auszeichnungen bekommen und haben Unfassbares geleistet. Was auch nicht vergessen sein darf, ist, dass der Krieg in Bosnien sehr spezifisch war. Also die Frontlinie war überall. Die Frontlinie war auf der Straße, auf den Kreuzungen, also in den Schulen und überhaupt. Und die ganz viele Frauen haben sozusagen auch ohne Waffen das Leben aufrecht gehalten. Das heißt, nicht nur zu Hause was gekocht oder versucht, aus diesem Ganzen, was nicht vorhanden war, irgendwas Essbares zu zaubern. Das gesamte System hat eigentlich dank Frauen überlebt.
Sie haben auch, Frau Sberbo, ein Hörspiel geschrieben, das Deutschlandradio produziert hat und das zum Hörspiel des Monats auch gewählt wurde. Srebrenica, ich zählte mein Leben nur noch in Sekunden. Ist diese Arbeit fiktiv, also so wie der Roman, wie Ihr Buch fiktiv ist, oder ist das auch irgendwie autobiografisch grundiert?
Das habe ich nicht selbst geschrieben. Srebrenica ist ein Stück, das wir zusammen in Hamburg entwickelt haben. Das Stück haben wir jetzt schon 9 oder 10 Jahren im Thalia Theater in Hamburg geschrieben. Und es ist eine autobiografische Geschichte, dokumentarische Geschichte über einen Mann, der die Massenerschießungen in Srebrenica überlebt hat. Parallel werden dann noch 2 andere Geschichten erzählt von einem UN-Soldaten, der da in dem gleichen Zeitraum in Srebrenica war und in den Augen der ganzen Welt versagt hat, sozusagen die ganze UN-Soldaten. Und die dritte Person ist einer, der dort also geschossen hat auf die Menschen. Und das ist ein dokumentarisches Theaterstück, das wir jetzt im Berliner Ensemble weiterspielen und gestern die Premiere gehabt haben.
Dann habe ich meine Fessel abgemacht und bin aufgestanden und über die Leichen Richtung Gebüsch sozusagen gehechtet. Aber ich musste genau nach unten hinschauen, wie ich überall die wackeligen, toten Körper laufen kann. Ich meine, das weiß man nicht, wie das geht. Das bringt einen keiner im Leben bei, wie man über seine toten Mitmenschen, wie man da laufen kann. Und ich horchte genau, ob einer von den Soldaten ruft, hier ist einer, der flüchtet. Denn ich wusste, sollte ich diesen Satz hören, wäre es um mich geschehen gewesen. Aber glücklicherweise keiner rief. Und so kam ich dann zu diesem Gebüsch. Ja, und dort versteckte ich mich. Es war vielleicht nur 20 ja, höchstens 20 Meter entfernt. Alle anderen blieben tot auf dem Feld liegen. Da ist keiner mehr aufgestanden. Keiner.
Ein Ausschnitt war das aus dem Hörspiel Srebrenica. Ich zählte mein Leben nur noch in Sekunden. Regie Armin Smajlovic und Branko Šimić. Vor kurzem haben wir hier in Deutschlandfunk Kultur über eine Recherche italienischer Journalisten berichtet, über Scharfschützentourismus nämlich. Reiche Menschen durften damals für Geld auf Bosniaken schießen. Schüsse auf Kinder haben besonders viel gekostet. Da tun sich wahrlich menschliche, zivilisatorische Abgründe auf. Wie haben denn die Berichte auf Sie gewirkt?
Ich bin, glaube ich, jetzt noch zusätzlich traumatisiert worden. Wir alle, ich telefoniere sehr viel jetzt in letzter Zeit mit vielen Freunden, die im gleichen Zeitraum wie ich dort waren. Ich habe realisiert, 30 Jahre später, dass man mich gejagt hat. Dieses Thema von Scharfschützen also hat einen sehr großen Platz auch in meinem Buch. Ich habe mich sehr viel auch mit diesen Menschen beschäftigt, die also einfach genau wissen wollen, wen sie erschießen. Jetzt das zu erleben, dass also die Menschen von außen kamen und also bezahlt haben, uns zu jagen, bringt mich tatsächlich an meine also Grenzen. Also wir wussten damals, dass es oben irgendwelche Russen waren. Wir dachten aber, das sind so Freiwillige, die Serben helfen oder so. Das konnte man ja noch irgendwie noch einordnen. Aber die Menschen, die bezahlen, um andere zu töten, das übersteigt tatsächlich auch meine Fähigkeiten, das überhaupt gerade aufzunehmen. Und das ist im Moment ein sehr emotionales Thema. Und für mich ist es einfach wichtig, dass man weiter den Krieg nicht allgemein bearbeitet oder betrachtet, sondern dass man immer ins Detail gehen muss. Nur dann kann man etwas verstehen oder mitnehmen für die Zukunft.
Der Krieg in Bosnien und Herzegowina vor 30 Jahren ist er zu Ende gegangen. Die Schauspielerin und Autorin Vanessa Berbo war das. Sie hat einen Roman darüber geschrieben, den sie am kommenden Montag in Berlin im Berliner Ensemble vorstellen wird. Der Titel: Der Sohn und das Schneeflöckchen. Frau Berbo, danke schön für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
Danke, gleichfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Inmitten der Debatte über die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in Wien hat die Europäische Rundfunkunion EBU neue Regeln für den Wettbewerb angekündigt. So sollen Vertrauen, Transparenz und Publikumsbindung gestärkt werden, wie die EBU heute mitteilte. Im Rahmen der neuen Regeln sollen unter anderem schon in den Halbfinals professionelle Jurys mitstimmen. Außerdem wird die maximale Anzahl der Stimmen des Publikums via Online, SMS und Telefonanruf von 20 auf 10 reduziert. Die EBU-Vollversammlung wird die Vorschläge Anfang Dezember prüfen. Danach sollen die Mitglieder entscheiden, ob damit die Bedenken hinsichtlich der Teilnahme Israels ausgeräumt sind. Im Anschluss will die EBU in Gesprächen mit den einzelnen Mitgliedsländern deren Teilnahme am kommenden ESC bestätigen. Die Liste der Teilnehmer soll noch vor Weihnachten bekannt gegeben werden. Die China-Politik der japanischen Regierung führt zu erheblichen diplomatischen Spannungen, inklusive etlicher Konzertabsagen. Der renommierte Jazzbassist Yoshito Suzuki wurde offenbar beim Soundcheck in Peking von Zivilpolizisten unterbrochen. Diese hätten mitgeteilt, dass alle Konzerte von Japanern abgesagt seien, sagte Suzukis Veranstalter der Nachrichtenagentur Reuters. Ähnliches berichten die japanische Singer-Songwriterin Kokia und Rapper Kid Fresino. Reuters zufolge sollen die Musikveranstalter auch keine Auftritte japanischer Künstler im kommenden Jahr planen. Im Laufe der Woche waren bereits mehrere Kinostarts japanischer Filme abgesagt worden. Die offizielle Begründung lautete: Es herrsche eine zunehmend japankritische Stimmung beim Publikum. Das Gemälde El Sueño La Cama von Frida Kahlo hat einen Rekord gebrochen. Es ist das teuerste versteigerte Werk einer Frau. Das Selbstporträt der mexikanischen Malerin aus dem Jahr 1940 erreichte beim Auktionshaus Sotheby's in New York knapp 55 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp 48 Millionen Euro. Wer das Bild ersteigert hat, wurde nicht mitgeteilt. Es zeigt die Künstlerin schlafend in einem Bett, das am Himmel zu schweben scheint. Darauf liegt ein riesiges Skelett, dessen Beine mit Dynamit umwickelt sind. Den bisherigen Preisrekord hielt die US-Amerikanerin Georgia O'Keeffe. Ihr Gemälde Jimson Wheat, White Flower No. 1, wurde vor 11 Jahren für 44 Millionen Dollar versteigert. An die Auktionspreise für männliche Werke kommen die Künstlerinnen jedoch nicht heran. Gerade erst wurde ein Gemälde des Österreichers Gustav Klimt für mehr als 236 Millionen Dollar versteigert.
Fazit:
Er ist eiskalt und hochintelligent und verfolgt seine Pläne rücksichtslos. Richard, der Herzog von Gloucester, will König werden und dazu räumt er alle seine Widersacher beiseite. Eine blutgetränkte Karriere, die tödlich endet für Richard den Dritten. Alles hatte er präzise eingefädelt.
Ich habe die Fallen aufgestellt und gut versteckt. In Veranen, Verteidigung, Traum zu hetzen meinen Bruder Clarence gegen den König. In den Todeskampf. Wenn der König Edward nur ein halber Wellenträger, wie ich ein ganzer Wort- und Menschverdreher bin, dann sollte Clarence heute noch Häftling sein für jene Prophezeiung, dass ein G den Erben Edwards bald den Hals umdreht.
Ich habe die Fallen aufgestellt. Nicolas Ovtcharek als Richard III. Heute Abend im Akademietheater in Wien. Martin Pesel hat für Fazit diese Burgtheaterproduktion gesehen und ist jetzt live zugeschaltet. Herr Pesel, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Der Regisseur Johann Simons sollte ursprünglich diese Aufführung inszenieren. Er ist krank geworden und sein Bühnenbildner Wolfgang Menardi ist eingesprungen. Merkt man das der Aufführung an, dass sie von einem Bühnenbildner mit Regieerfahrung stammt?
Ja, bei allen Genesungswünschen für Herrn Simons ist es tatsächlich ein Glücksfall, einen regieführenden Bühnenbildner an der Hand zu haben. Jemanden, der in Bildern denkt, denn diese Aufführung geht in jeder Phase von dem Raum aus, in dem sie sich abspielt, ist ganz eng mit dem Raum verbunden. Und dieser Raum ist ein verbrauchter Raum, durchgehend verfließt, schmuddelig und ungemütlich. Sogar ein Dach recht tief ist eingezogen. Und dahinter gibt es einen Lichtschacht, ein Waschbecken und einen einzigen Weg nach außen, eine Hundehütte, durch die ein Roboterhund immer wieder eifrig rein- und rauswatschelt. Eins von diesen Geräten, wie Florentina Holzinger sie zuletzt in ihrem neuen Stück A Year Without Summer verwendet hat. Ich deute diesen Raum jetzt mal als einen ehemaligen Schlachthof, der als Müllhalde dient, als Deponie für Dinge, die nicht mehr gebraucht werden. Es steht allerlei Zeug herum. Eine Leiter, ein alter Fernseher, eine Hebebühne, alles immerhin noch funktionierend und Teile kaputter Skulpturen, die mal, ich würde sagen, Hunde und Pferde dargestellt haben. Mein Königreich für ein Pferd. Und auch die Spielerinnen und der Spieler wirken in diesem Szenario ein bisschen wie ausrangierte Modepuppen, die zum Leben erwacht sind.
Richard, der Machtmensch, der intrigiert und mordet und der sagt ja auch, er wolle ein Bösewicht werden. Wie zeigt ihn denn jetzt der Regisseur Wolfgang Menardi?
Ja, er hat ein Spielkonzept sich überlegt, an dem man durchaus noch die Spuren von Johann Simons erkennt, denn die Betonung liegt auf dem Wort Spiel. Ich habe mich ein bisschen an Simons Bochumer Shakespeare-Inszenierung von 2023 erinnert, wo es auch nur einen kleinen Satz an SpielerInnen gab, die praktisch ständig anwesend waren. Damals waren es 3, hier sind es 6. Und es scheint so, als wäre das Ensemble eine Ansammlung an vergessenen, versehrten, verlorenen Gestalten, die hier neben all dem Zeug in dem Depot zurückgelassen wurden und nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen wissen als so eine alte Verfilmung von Richard III., die der Fernseher immer wieder zeigt, nachzuspielen. Also 6 Personen schlüpfen in verschiedene Kostüme und verschiedene Rollen. Ja, sogar Nicolas Ovtcharek, der die Titelrolle spielt, spricht auch den alten König Edward, der von einem Silikondummy mit Krone verkörpert wird. Und diese wechselnden Auftritte werden von den Spielenden auch selbst mündlich angekündigt. Also die Regieanweisungen werden selbstbewusst ausgesprochen. Und die jeweils anderen steigern sich bisweilen in die Zuschauerrollen hinein. Wie damals in Shakespeares Globe Theater. Eifern mit, ziehen sich ihre Stühle und Hocker direkt vor das Geschehen, sodass sie sogar dem realen Publikum teilweise die Sicht versperren. Aber keine Sorge, die Szenen sind natürlich immer so geschickt gebaut, dass wir nichts Wichtiges verpassen. Im Gegenteil, durch Beleuchtung und ein sehr unterschwellig funktionierendes Tonkonzept ist dafür gesorgt, dass hier eigentlich richtig viel los ist die ganze Zeit.
Jetzt kann man ja schnell Parallelen ziehen zur Gegenwart. Der skrupellose Machthaber, der sich rücksichtslos durchsetzt. Gibt es denn an diesem Abend szenische Bezüge zum Hier und Jetzt? Und Sie hatten ja den Schlachthof sozusagen als Ambiente schon genannt. Da könnte man ja meinen, oh, das ist der Ausgangspunkt für Aktualität.
Ja, der Schlachthof ist da, aber das Blut findet nur in unseren Köpfen statt. Da kommt eben der Spielfaktor rein. Aber natürlich, wir haben einen psychopathischen Widerling, der, obwohl ihn niemand leiden kann, trotzdem schafft, eine Gefolgschaft aufzubauen. Der es schafft, dass Menschen zu ihm halten, obwohl sie genau wissen, dass er ihre Lieben auf dem Gewissen hat. Es heißt einmal, er hat nur Freunde, die aus Angst es sind, über diesen Richard. Und die Welt, in der wir gerade leben, wird von solchen Charakteren dominiert. Es stehen jeden Tag Analysen ihrer Persönlichkeiten in der Zeitung. Die Aktualität des Stoffes liegt also auf der Hand, aber Wolfgang Menardi tappt nicht in die Falle, daraus allzu oberflächliche und offensichtliche Interpretationsansätze abzuleiten. Das ist auch gut so, denn Richard und Trump, das geht sich doch nicht ganz aus. Mhm. Dazu ist die Shakespeare-Figur zu subtil, zu hintergründig. Ich musste in der Szene, als sich Richard mit großer falscher Bescheidenheit bitten lässt, die englische Krone anzunehmen, da musste ich eher an unseren ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz denken, der einen klaren Weg zur Macht gezeichnet hatte, aber trotzdem den richtigen Moment abgewartet hat, bis alle ihn bekniet haben, an die Spitze zu treten. Aber von Kurz wiederum hieß es, er sei so charmant und der perfekte Schwiegersohn, was zu dem buckligen, entstellten Richard natürlich gar nicht passt. Also ich will sagen, die 1-zu-1-Verbindungen funktionieren nicht und Menardi geht sogar mit einer gewissen Kurzbe den gegenteiligen Weg und lässt seine SpielerInnen so richtig historisierende altenglische Kostüme anziehen, wie man sie zum Beispiel aus den alten Verfilmungen kennt. Und um nochmal auf Aktualität zurückzukommen, seine Fassung ist nach der relativ neuen Übersetzung von Thomas Brasch erstellt und so geschärft vorgebracht, dass man nie das Gefühl hat, ein Deklamationstheater anzuhören oder etwas Altmodisches zu sehen, sondern man folgt der Handlung und bezieht sie natürlich ganz automatisch auf das Geschehen der Gegenwart.
Neben Nicolas Ovtcharek, also die 5 Schauspielerinnen, die Sie auch kurz schon beschrieben haben, war das ein starkes SchauspielerInnen-Theater?
Es ist auch dadurch, dass sie alle ständig anwesend sind, ein richtiges Schauspielfest. Das sind alles bewährte Kräfte, 5 langjährige Burgschauspielerinnen und der Star Nicolas Ovtcharek, der diese Rolle ja 2008 schon einmal gespielt hat. Ganz anders allerdings, damals im Großen Haus, im Burgtheater, natürlich auch 17 Jahre jünger. Jetzt sind wir im konzentrierten, gedrungenen Akademietheater und der ist jetzt mehr der Versehrte, der Kaputte, der im letzten Aufbäumen noch seine Rache an der Welt übt, zärtlich und gleichzeitig brutal, wirklich ein großer Schauspieler, aber eben auch abhängig von den Frauen um ihn herum. Da möchte ich besonders Dörte Lisewski hervorheben, die Richards Gefährten Buckingham spielt. Und diese beiden haben eine kalte, fast sexuelle Spannung, wenn sie ihre perfiden Pläne aushecken. Die sind Bonnie und Clyde, ein unschlagbares Paar. Aber natürlich nur, bis Richard es dann auf den Thron schafft. Dieser Thron ein rostiger Drehstuhl auf der Hebebühne und sich ganz buchstäblich von Buckingham entfernt, nämlich Richtung Bühnendecke. Und da ist es dann sehr schnell aus mit der Liebe.
Also ein Schauspielfest in jeder Hinsicht. Wolfgang Menardi inszeniert in Wien Shakespeares Richard III. Für Fazit bei der Premiere war Martin Pesel. Herr Pesel, Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Was sind das doch für armselige Leute, die Angst vor ein paar Takten Musik haben? Russische Politiker, die eine Straßenmusikerin verfolgen, weil sie ein paar vielleicht etwas aufmüpfige Lieder singt. Die wunderbare Macht der Musik und die kalte Macht der Autorität. Wir hören ein Beispiel, die Band Stop Time. Sie hat jetzt in St. Petersburg die kalte Macht der Autorität zu spüren bekommen.
Пахнешь кровью, ты один сплошной шрам. Ты свищешь ветром по степи, и леденее людей, наверное, не найти. Ты солдат, и я хотела взалатать твои швы. Больное сердце починить и зашить. Но въелся намертво металл, ты слишком многое, наверное, повидал. Ты солдат, и на какой бы ты ни бился войне, прости, я буду на другой стороне. Прости, я буду на другой стороне.
Die Band Stop Time. Gesine Dornblüt, was sind das denn für Lieder, die die Band hier in St. Petersburg auf der Straße gespielt hat?
Das sind vor allem Songs von bekannten Musikern, die in Russland zu ausländischen Agenten erklärt worden sind, die dort in Russland keine Bühne mehr bekommen und die deshalb ins Ausland gegangen sind. Und der Song, den wir gerade gehört haben, Du bist Soldat, das ist ein Song von Manjetochka, das ist eine der beliebtesten Sängerinnen im russischsprachigen Raum. Und sie hat's geschrieben, in welchem Krieg auch immer du kämpfst, ich werde auf der anderen Seite stehen. Und Naoko, die Straßenmusikerin aus St. Petersburg, die hat noch eine eigene Strophe hinzugeschrieben, nämlich, ich bitte darum, stoppt das Böse und diesen Krieg. Und da merkt man schon, diese Texte, die sind sehr ehrlich, da wird der Krieg benannt, es geht um Angst und Liebe. Das ist das Gegenteil dessen, was das Regime will und fördert.
Und sie ist festgenommen worden und seit dieser Festnahme der Musikerin gibt es eine riesige Welle von Solidarität in Russland. Wie äußert sich diese Solidarität?
Es gab einige Einzelmahnwachen und vor allen Dingen aber gehen in vielen, vielen Dutzenden Städten in ganz Russland Musiker auf die Straßen und spielen jetzt die Songs, die auch die Band Stoptime gespielt hat. Diese Videos werden anschließend auf Social-Media-Plattformen verbreitet, Videos von diesen Auftritten. Zum Teil werden die 100.000-fach aufgerufen. Ein Video ist aus einer Straßenunterführung. Die junge Frau, die singt da vom Handy, der Gitarrist steht daneben, das Ganze in feucht, gelb-grünem Licht, das sieht alles sehr ungemütlich aus und die beiden performen den Song Kooperative Schwanensee von Noise MC. Dieser Song ist in Russland sogar verboten, da heißt es, ich will Ballett sehen, die Schwäne sollen tanzen und das ist eine Chiffre, die in Russland jeder versteht, denn immer wenn in der Sowjetunion ein Staatsführer starb, sendeten alle Kanäle erst einmal das Ballett Schwanensee. Und es gibt jetzt sogar im Netz einen Wettbewerb des Antikriegsliedes. Da können Musiker ihre Songs einreichen, anonym. Auch der Veranstalter ist anonym. Das Motto lautet, wir warten auf die Schwäne. Also da formiert sich richtig sowas wie musikalischer Widerstand.
Und auch die Sängerin Monetochka, deren Song ja Naoko gesungen hat, die hat sich offenbar auch solidarisch gezeigt, Frau Dornblüt. Wie hat sie das denn getan?
Sie hat ein Gedicht für die Musiker von Stoptime geschrieben und das bei einem Konzert vorgetragen. Sie tourt übrigens gerade durch Deutschland, Monetochka. Und auch von diesem Auftritt und dem Gedicht gibt es Videos im Netz.
Одинаково страшен вам ямб и харем, и вы скалите зубы пугливо. Золотистых боитесь, девичьих кудрей, молодых голосов переливов. Вы боитесь пылающих наших сердец, потому что они плавят стали свинец. И как птицы летят наши песни к тем, кто добр, кто смел и кто честен.
Ja, Monetochka spricht da von der Angst der Mächtigen vor praktisch allem, vor Gedichten, vor Musik, vor der Liebe. Und sie endet mit den Worten, unsere Lieder fliegen wie Vögel zu den Gutherzigen, Mutigen und Ehrlichen.
Das sind ja alles ganz starke Statements, von denen Sie da berichten, Frau Dornblüt. Wie ist denn diese ungeheure Solidarität zu erklären? Was sagt das denn aus über die junge Generation in Russland?
Ja, es gibt da in Teilen offenbar ein großes Gerechtigkeitsempfinden und dass da eine 18-jährige Studentin mit ihren Freunden wegen Musik weggesperrt ist, das empört viele junge Leute. Und sie sehen in diesem Protest, zum großen Teil eben im Netz, eine Möglichkeit, relativ sicher Solidarität zu zeigen. Es gibt natürlich auch die anderen, die denunzieren, die auch harte Haftstrafen fordern für die Straßenmusiker. Wir berichten ja oft über die Propaganda in Russland, gerade auch unter Kinder und Jugendlichen, wie der Staat sich immer mehr reindrängt in das Leben der Menschen und auch in die Köpfe der Menschen mit Kriegsverherrlichung. Aber das ist jetzt ein kleiner Lichtblick, das sagt zum Beispiel der Blogger Boris Zalatarevsky. Er kommt ursprünglich aus Tscheljabinsk, er lebt aber jetzt im Ausland.
Государство сделало все, чтобы вычеркнуть неудобных артистов, предать их забвению.
Der Staat hat alles getan, damit unbequeme Musiker in Vergessenheit geraten. Im Jahr 2024 wurden 79 Musiker auf eine schwarze Liste gesetzt. Musiker werden massenhaft zu ausländischen Agenten erklärt, auf Druck des Staates bei Streamingdiensten gestrichen. Aber das funktioniert nicht. Die Menschen lieben weiterhin Musik, die wahrhaftig ist und die eine Seele hat. Sie beweisen, dass sie sich ihre Würde nicht nehmen lassen.
Soweit also dieser Blogger. Wie reagieren jetzt die russischen Machthaber auf diese Welle von Solidarität?
Ja, einige Straßenmusiker wurden festgenommen, aber mit dieser Masse an Videos im Netz gerade ist der Staat offenbar überfordert. Möglicherweise hat er auch noch keine Strategie gefunden. Darauf könnte auch deuten, dass Naoko und der Gitarrist Arlov immer noch nicht wieder frei sind. Diese jeweils 14 Tage Haft wurden schon zweimal verlängert. Das heißt, unmittelbar nach der Freilassung wurden die beiden gleich wieder mitgenommen unter einer anderen Anschuldigung. Die Russen nennen das Karussellfestnahmen. Das soll einschüchtern. Und in diesem Fall sagen aber auch Beobachter, möglicherweise hat der Kreml noch nicht entschieden, wie er mit den Musikern umgehen will angesichts der überwältigenden Solidarität. Vielleicht wissen wir am Wochenende mehr, denn dann läuft die aktuelle Haftstrafe ab.
Die Macht der Musik und die kalte Macht der Autorität am Beispiel der Sängerin Naoko. Gesine Dornblüt hat diesen Fall recherchiert und für uns dargestellt. Dankeschön.
Bitteschön.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Von Albrecht Dürer über Pablo Picasso bis hin zu Jeff Koons, die Liste männlicher Künstler, die auch Schmuckstücke entworfen haben, ist lang und ihre Arbeiten sind bekannt und geschätzt. Ganz anders verhält es sich bei Künstlerinnen. Wie so häufig stehen sie, auch auf dem Feld des Schmuckdesigns, im Schatten der Männer. Dabei haben die Surrealistinnen Dorothea Tanning und Merit Oppenheim genauso Schmuck entworfen wie die Konzeptkünstlerinnen Jenny Holzer und Alicia Quade. Mehr als 100 Werke bekannte Künstlerinnen sind nun in einer großen Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Köln zu sehen. Eine Schau, die in dieser Dichte wohl bislang so noch nicht zu sehen war. Susanne Lurweg berichtet.
Schmuck ist mehr als Zierde. Schmuck ist Statement und Symbol der Zuneigung. Wie die Brosche in Spinnenform, entworfen von der Künstlerin Louise Bourgeois, angelehnt an ihre großen Marmont-Skulpturen, die sie ihrer innig geliebten Mutter gewidmet hat. Eine Netzwerkerin, die immer wieder neue Verbindungen geknüpft hat. Kuratorin Petra Hesse.
Das weltweit bekannte Motiv der Spinne, ein Symbol für sie, was sozusagen Mächtigkeit und gleichzeitig aber auch einen Schutz darstellt und sie auch ganz eng mit ihrer Mutter in Verbindung gebracht hat.
In der gleichen Vitrine liegt ein Ring in Form einer Schallplatte mit dem Titel Imagine Peace, designt von Yoko Ono, die an ihren verstorbenen Lebenspartner John Lennon erinnert.
Yoko Ono als Konzept-Performance-Künstlerin und internationale Fluxus-Künstlerin, die natürlich als Friedensaktivistin und Menschenrechtlerin bekannt ist und dem Ring, den sie gestaltet hat, einlädt zum Frieden.
Themen wie feministische Selbstermächtigung, das Aufbegehren gegen patriarchale Strukturen, politische Einflussnahme ziehen sich wie ein roter Faden durch die Werke, die ein Spektrum von 100 Jahren beleuchten. Kuratorin Lena Hoppe.
Da hat sich eigentlich tatsächlich in den 100 Jahren in dem Bereich gar nicht so viel verändert. Also die Themen sind nach wie vor wichtig und präsent. Vielleicht die Art der Umsetzung. Der Schmuck ist heute vielleicht viel expressiver noch.
Farbenfroh, laut und eindrücklich wie die Arbeiten von Helen Britton, bekannt für ihre Collagen und in der Kölner Ausstellung nun mit Schmuckstücken vertreten, die unter anderem aus Fundstücken vom Flohmarkt gefertigt sind. Voluminöse Halsketten mit bunten Steinen, Stoffresten, die zu Fabelwesen mit großen Knopfaugen montiert werden und ironische Titel wie Green Pisser. Grüner Pisser tragen. In direkter Nachbarschaft ein fast mystischer Halsschmuck. In Teilen aus der Haut einer Python gearbeitet und mit dem eindrücklichen Titel Rote Medusa. Wer diese Kette der Klangkünstlerin Sheila Konkari trägt, hat nicht nur einen Hingucker am Hals, sondern erzeugt auch einen Sound. Viele der Arbeiten, allesamt hinter Glas in edlen Vitrinen präsentiert, wirken wie eine natürliche Ergänzung der bekannten Werke der Künstlerin.
Die Handschrift ist in allen Fällen deutlich erkennbar. Und das ist aber auch das Spannende, eben den Schmuck zu sehen, quasi als Erweiterung des Œuvres, also gar nicht als in irgendeiner Form abgegrenzt, sondern es ist wirklich Teil des künstlerischen Schaffens, nur eben in einem anderen Medium.
Die Schmuckstücke haben häufig einen direkten Bezug zu den Skulpturen, Installationen, Bildern der ausgestellten Künstlerin und damit einen hohen Wiedererkennungswert. Von Niki de Saint Phalle werden zwar keine als Nanas bekannten üppigen Frauenkörper präsentiert, sondern zierliche Schlangenbroschen, die aber in Farbgebung und Form ins Gesamtwerk passen. Rosemarie Trockel ist mit einem Kettenanhänger in Gestalt eines strangulierten Erpels zu sehen und Jenny Holzer mit einem Ring, der sich mit dem Jugoslawienkrieg auseinandersetzt. Die Konzeptkünstlerin Alicia Quade hat gleich die weltweiten Goldreserven in ihrer Schmuckkunst verarbeitet.
Sie hat Würfelanhänger gestaltet, die umgerechnet das Pro-Kopf-Gewicht der jeweiligen Goldreserven dieser 97 Staaten wiedergeben. Wir haben in der Ausstellung einen Anhänger, der das kollektive nationale Gewicht von Libyen wiedergibt.
Die Ausstellung ist nicht chronologisch, die Vitrinen mal größer, mal kleiner, den Schmuckstücken angemessen. Viele der Arbeiten sind Unikate, andere wurden von den Künstlerinnen selbst getragen, einige sind in limitierter Auflage erschienen, wieder andere waren Auftragsarbeiten. So wie Merit Oppenheimers Armreif, bei dem sie schon Pelz verarbeitet hat, lange bevor sie an ihre berühmte Pelztasse gedacht hat.
Es ist wohl auch so, dass diese Gestaltung des Armreifs aus den 30er Jahren für Elsa Schiaparelli ihr auch die Anregung dann für die spätere Feldtasse gegeben hat.
Während man die Feldtasse bestenfalls ins Regal stellen kann, sind die in Köln gezeigten Schmuckstücke in vielen Fällen tragbar und damit wohl die intimste Form, Kunst zu konsumieren und zu wertschätzen. Und bei aller Ernsthaftigkeit wird der Humor nicht vergessen, wie der 2017 entworfene Halsschmuck von Jacqueline de Jong. Eine getrocknete Kartoffel, die bereits keimte, hat sie galvanisch vergoldet. Pomme de Jong. Konsumkritisch, kreativ und kunstvoll.
Die Ausstellung Schmuck von Künstlerinnen von Louise Bourgeois bis Yoko Ono ist noch bis April kommenden Jahres zu sehen, und zwar im Museum für angewandte Kunst in Köln, Susanne Lohweg berichtete. Und nun der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Beginnen wir praktisch. In der Tageszeitung wirbt Claudia Lagozinski unter der Überschrift »Meine neue Masche fürs Stricken«. Stricken ist was für Leute, die an Achtsamkeitsübungen oder Meditation scheitern. Es ist meditativ mit dem positiven Nebeneffekt, dass die Hände etwas zu tun haben. Ich trainiere meine Feinmotorik, konzentriere mich auf eine Sache. Wenn meine Hände die Nadeln halten und die Wolle gerade perfekt um meinen Finger liegt, ist es viel leichter, der Versuchung zu widerstehen, aufs Smartphone zu schauen, selbst wenn es vibriert. Ich stricke einfach weiter und weiter und weiter. Während die Taz-Autorin Lagozinski also weiter strickt, blättern wir die Frankfurter Rundschau auf. Michael Hesse unterhält sich mit dem Bonner Philosophen Markus Gabriel über dessen Buch »Moralische Tatsachen, warum sie existieren und wie wir sie erkennen können«. Die übergeordnete Definition von Tatsache lautet: »Eine Tatsache ist eine wahre Antwort auf eine sinnvoll gestellte Frage«, so Gabriel. Wenn ich frage, ob Porto südlich von Madrid liegt, gibt es darauf eine objektiv richtige geografische Antwort. Eine moralische Tatsache ist analog eine wahre Antwort auf eine sinnvoll gestellte ethische Frage. Es ist einfacher zu begreifen, dass man keine Kinder quälen darf, als Störungstheorien der Quantenmechanik zu verstehen. Okay, Herr Gabriel, aber heißt das, dass aus moralischen Tatsachen immer unzweideutige Handlungsanweisungen resultieren? Moralische Tatsachen adressieren uns als freie geistige Wesen. Sie fordern uns heraus. In moralisch schwierigen Situationen spüren wir das. Wir sind unsicher, ob wir die Freundin anrufen sollen, ob wir im Job richtig handeln, ob wir in einer Familienkonfliktlage aufrichtig genug waren. Dieses Drücken, dieses innere Stocken, das ist das Gewissen. Es gibt uns keine fertige Antwort, sondern zwingt uns, genauer hinzusehen, weil wir frei bleiben müssen. Die moralischen Tatsachen existieren, ihre Antworten sind eindeutig, aber sie erscheinen uns durch den Schleier der Freiheit. Entscheiden Sie selbst, ob Markus Gabriel hier nicht ein bisschen trickst. Woher weiß er denn, dass die Antworten der moralischen Tatsachen eindeutig sind, wenn sie vom Schleier der Freiheit grundsätzlich verunklärt werden? Auch Freiheit kann anachronistisch sein, titelt unterdessen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Oliver Weber denkt über die Krise des Liberalismus nach, der zwischen Hilflosigkeit und libertärer Rhetorik zerrieben zu werden droht. Die Umformung der Gesellschaft durch technische Innovationen, demografische Fehlentwicklungen, verteilungspolitische Schieflagen, soziale Atomisierung, Migration und Lebensstilkonflikte, die Politisierung von Handelswegen und Kapitalströmen, für all diese Probleme fällt es schwer, sich ein passendes liberales Instrument vorzustellen, das ohne kräftige Staatseingriffe auskäme. Wenn die Entwicklung der in Freiheit entlassenen Gesellschaft in Sackgassen führt, folgt ihr dorthin auch das liberale Denken nach. Oliver Weber in der FAZ. Senken wir das Abstraktionsniveau, steigern wir den Unterhaltungsfaktor. In der Süddeutschen Zeitung interviewt Bernhard Heckler den Philosophen Hanno Sauer, Autor des Buches »Klasse«, die Entstehung von oben und unten. Menschen einstufen ist wie sprechen. Wir können es einfach ganz automatisch, behauptet Sauer. Laut einer amerikanischen Studie reichen uns schon 7 Wörter, damit wir ziemlich genau raten können, welchen sozioökonomischen Hintergrund eine Person hat. Daraufhin Heckler: Können Sie bitte mit Ihrem soziologischen Röntgenblick den Interviewer fein einstufen? Gerne, entgegnet Sauer. Ich weiß ja schon Ihren Beruf. SZ-Redakteur im Feuilleton. Das ist prestigeträchtig, wird aber vermutlich nicht so doll bezahlt. Sie haben einen gepflegten Bart und gute Schuhe, eine anständige Uhr. Vermutlich haben Sie nicht Physik studiert, sondern Geisteswissenschaften. Allein deshalb würde ich sagen, obere Mittelschicht. Ob das so stimmt, erfährt man in der SZ übrigens nicht. Und das war's. Wir wünschen Ihnen ein schönes, frühwinterliches Wochenende.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arne Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Guten Abend.